ARD. Tag Leute, Dani hier. Meine Challenge heißt besser sterben. Die Angst vor diesem riesigen Ding namens Tod irgendwie kleiner werden lassen. Und dafür erstmal eine kurze Reise in die Vergangenheit. Soweit das Wetter, vielen Dank. Sie hören MDR aktuell an diesem 14. Dezember 2021. Ich sitze beim Nachrichtenradio MDR aktuell im Studio und moderiere die Nachmittagssendung. In wenigen Sekunden hier die aktuellen Meldungen.
MDR aktuell.
Da vibriert mein Handy.
Dani, deine Mutter hat einen Schlaganfall. Kannst du kommen?
Fuck. Okay, Dani, keine Panik.
Ganz ruhig.
Ja, toll. Deine Mutter hatte einen Schlaganfall. Was heißt denn das?
Wie schlimm ist es denn? Ich weiß überhaupt nicht.
Ich kann aber jetzt auch nicht einfach hier aus dem Studio rausrennen.
Okay. Die Sendung geht bis 16
Uhr.
Halb
fünf fährt ein Zug.
Wenn ich den erwische, dann
könnte ich gegen 10 heute Abend.
Oh Gott, das ist doch vielleicht viel zu spät.
Ich muss ein Auto mieten.
Was kostet ein Mieter?
Oh Mann, ey, nicht heulen jetzt. Du hast hier eine Sendung zu moderieren.
Vielleicht ist es auch alles gar nicht so schlimm. Oma ist doch ein paar Tage nach ihrem Schlaganfall gestorben.
Stirbt Mama jetzt?
Sehe ich sie vielleicht
nicht lebend wieder?
Nie mehr, nie mehr, nie mehr.
Ein Mensch, den ihr liebt, stirbt. Und jetzt?
Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
Meiner Mama geht es wieder gut. Ein Riesenglück. Aber in diesem Moment, als die Nachricht kam und ich einfach nicht wusste, ob sie das überlebt. Ey, ich habe mich vielleicht noch nie in meinem Leben so ängstlich, überfordert und hilflos gefühlt. Weil ich gemerkt habe, wenn Mama jetzt stirbt, dann will ich bei ihr sein. Aber ich habe absolut keinen Schimmer, wie das geht.
Also wir versuchen, alle möglichen Notfallsituationen zu antizipieren und auch ganz klar Angehörige vorzubereiten. Dann ist immer so die Frage, ja, erschrecken wir denn nicht mit solchen Informationen mit diesen Menschen? Und unsere Erfahrung ist, wenn wir offen ansprechen, was passieren kann, und zeitgleich aber eine ganz klare Handlungsanleitung geben, was man dann tun kann, dann ist die Hilflosigkeit weg und damit auch die Angst.
Das hier ist die zweite Folge unserer Reihe Meine Challenge, besser sterben. In Folge 1 ging es vor allem darum, wie mein eigener Tod wohl mal werden könnte. Werde ich alleine sein oder umgeben von meinen Liebsten? Werde ich zu Hause sterben oder im Hospiz? Werde ich friedlich einschlafen oder lange leiden? Und jetzt will ich lernen, wie das ist, wenn andere Menschen sterben und ich sie auf diesem Weg begleite. Was da auf mich zukommt? Was brauchen Sterbende? Was kann ich tun? Was sollte ich vielleicht besser bleiben lassen? Ich will einfach vorbereitet sein, um wirklich helfen zu können. Und auch, um die Angst abzubauen vor dem, was da beim Sterben passiert. Lasst uns mal die Szene vom Anfang anders weiterspinnen. Die Situation geht nicht so glimpflich aus. Fuck. Ich rase einmal quer durchs Land, komme an. Sie liegt im Bett, die Augen zu. Und es ist klar, das hier, das geht maximal noch ein paar Tage. Vielleicht auch nur Stunden. Ich gehe zu ihr, nehme ihre Hand. Ich sage, hey, Mama, Mama, hier ist Dani. Ich bin da, Mama. Kriegt sie das überhaupt mit?
Also wir gehen schon davon aus, dass Berührung und auch vertraute Stimmen noch lange wahrgenommen werden, selbst wenn keine sichtbare Reaktion mehr vom Sterbenden zurückkommt.
Das ist Sven Gottschling, Chefarzt am Zentrum für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes.
Ich spreche mit Sterbenden, ich berühre die, ich rede nicht über die am Bett, macht man nicht, ne?
Und er erzählt, wenn Menschen zum Beispiel auf der Intensivstation liegen, so komplett verkabelt und schon ganz weggedämmert sind, und dann kommt jemand Vertrautes und berührt den Sterbenden oder spricht mit ihm, dann kann man auf dem Monitor oft sehen, dass der Puls sich beruhigt.
Ich gehe mit einem auch Sterbenden so lange um, als wäre er ganz normal kontaktierbar, bis er verstorben ist. Finde ich ganz, ganz wesentlich. Und ich sage das Angehörigen auch, ne, dass natürlich, dass da auch im Sterben liegende Kind spürt, dass seine Mutter am Bett ist und es streichelt. Und ne, das finde ich ganz wesentlich.
Auch der Geruchssinn ist ein ganz fundamentaler Sinn, der im Sterbeprozess recht lange erhalten bleibt, sagt Sven Gottschling. Auch wenn der Körper schon dabei ist, ich sag mal, runterzufahren.
Und zu diesem Herunterfahren gehört zum Beispiel die sogenannte Zentralisierung.
Also es bedeutet zum Beispiel, dass die Peripherie, Hände, Arme, Beine werden nicht mehr so gut oder so stark durchblutet. Also das heißt, diese Menschen fühlen sich kühler an. Man sieht teilweise auch so eine leicht marmorierte Haut, die bewegen sich viel weniger, weil der Körper durchaus auch sagt, okay, die letztverbliebenen Reserven, die ich noch habe, die konzentriere ich jetzt auf die wirklich relevanten Organfunktionen.
Das ist dann schon ein recht deutliches Zeichen, dass es zu Ende geht. Und ich finde das so hilfreich und wichtig, das zu wissen, damit ich mich nicht erschrecke, wenn ich den Menschen, der da liegt, berühre. Oder auch das hier. Irgendwann erlöschen die automatischen Schutzreflexe des Körpers, der Hustenreflex zum Beispiel. Aber in den Bronchien wird weiterhin Sekret produziert und das sammelt sich dann.
Und das führt dazu, dass Menschen so ein bisschen anfangen, so eine rasselnde Atmen zu entwickeln. Das klingt so ein bisschen wie so ein Topf mit kochendem Wasser auf dem Herd. Das blubbert so beim Atmen vor sich hin. Wesentlich ist, das ist wirklich nur Schleim in den Luftleitern, der nicht mehr abgehustet werden kann. Da steht jetzt nicht wahnsinnig viel Flüssigkeit in der Lunge und jemand hat echtes Erstickungsgefühl. Das ist mir immer ganz wichtig, auch Angehörigen gegenüber, dass ich sage, gucken Sie doch mal in das Gesicht. Da sehen wir keine Anspannung, das ist für ihn keine Belastung, das hört sich für Sie jetzt komisch an, aber das muss man einfach erklären.
Wenn ich sowas vorher weiß, dann kann ich mich darauf einstellen. Vielleicht kann ich es dann besser ertragen, wenn es passiert, weil der Schreck so, oh mein Gott, was ist das denn? Weil der kleiner wird. Manchmal werden Sterbende auch noch mal extrem unruhig, wenn es dem Ende entgegengeht. Sie zerren an ihrer Decke rum, sie greifen in die Luft, als wollten sie sich an irgendwas festhalten. Vielleicht schreien sie sogar. Ja, und dann werden sie irgendwann ganz ruhig.
Und im letzten Schritt setzt dann irgendwann tatsächlich die Atmung aus. Sehr oft ist es so, dass dann noch teilweise auch erst nach Minuten noch vereinzelte, ganz tiefe, seufzende Atemzüge kommen. Auch darauf versuchen wir Angehörige vorzubereiten, weil einen das wahnsinnig erschrecken kann, wenn jemand schon 2 oder 3 Minuten reglos da liegt und auf einmal kommt so ein Phänomen, ich mache das mal vor, dass da jemand liegt und dann so hört sich das wirklich an und dann bäumen sich diese Menschen häufig nochmal auf und das ist oftmals ein letztes Funksignal aus dem Atemzentrum runter in Richtung Atemmuskulatur, bitte noch einmal atmen.
Stell dir das mal vor, Einer deiner liebsten Menschen liegt im Sterben und du weißt nicht, dass das passieren kann. Ich würde irre werden.
Das muss nicht passieren, aber so in 60-70% der Fälle ist es so. Und dann kommt das noch in ein paar Minuten. Und in der Regel ist es so, dass die Atmung dann vorbei ist und dass dann in der Regel auch binnen sehr kurzer Zeit, Sekunden, der Herzschlag aufhört. Und dann ist man biologisch tot.
Okay, ich kenne jetzt ein paar der wichtigsten körperlichen Symptome beim Sterben. Aber ob es mir wirklich die Angst nimmt, wenn es dann passiert, ich weiß es nicht. Und dann kommt noch dazu, vielleicht liegt meine Mama dann da und ist voll am Kämpfen und hat ganz schlimme Schmerzen. Und das will ich natürlich nicht, dass sie leidet in ihren letzten Stunden.
Also Schmerzen ist zum Beispiel ein Phänomen, das nicht so sehr selten ist und vor dem auch ganz, ganz viele Menschen total Angst haben. Und das ist jetzt zum Beispiel ein wundervolles Beispiel, wo ich sagen kann, davon muss man keine Angst haben. Wir haben wahnsinnig wirkeffektive Medikamente, die auch keine Dosisobergrenze haben. Das versuche ich Menschen immer begreifbar zu machen.
Es gibt keinen Grund, am Ende irgendwie zu leiden, nur weil man tapfer sein will. So, ich halte das aus, ich brauche keine Schmerzmittel. Gottschling sagt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie einen Dimmer bei einer Lampe.
Also ich kann ganz, ganz bisschen Licht machen. Ich kann aber auch wirklich das Flutlicht anschmeißen. Und gerade beim Thema Schmerz kriegen wir das in weit über 90% aller Fälle so gut gelindert, dass eine absolut akzeptable Schmerzkontrolle erreichbar ist bei total tolerablen Nebenwirkungen.
Ja, okay, aber es lassen sich doch nicht alle Beschwerden einfach medikamentös ausknipsen, oder? Also vielleicht kriegt der Sterbende ja keine Luft oder verfällt in Panik.
Auch diese Botschaft finde ich total wichtig. dass ich Menschen sage, wenn wir ihre Schmerzen nicht unter Kontrolle bekommen, wenn wir ihre Luftnot nicht wirksam gelindert bekommen, sie müssen nicht bei vollem Bewusstsein erleben, wie sie ersticken oder wie sie mit nicht aushaltbaren Schmerzen umgehen, dann haben wir die Möglichkeit, ihr Bewusstsein so weit runter zu dämpfen, dass sie das nicht mehr mitbekommen.
Palliative Sedierung heißt das dann. Und, ganz wichtig, sagt Sven Gottschling, die Sedierung selbst bringt einen nicht um. Sie hilft einfach nur, den Sterbeprozess besser zu ertragen. Man kann da also ohne Angst und ohne schlechtes Gewissen oder was auch immer aus dem Vollen schöpfen. Ja, und diese Sedierung, die kann eben auch ein Weg sein, die letzten Tage oder die letzten Stunden selbstbestimmt zu gestalten. Ja, wenn man vielleicht einfach nicht mehr kann, aber Suizid oder Sterbehilfe eben keine Optionen sind. Sven Gottschling hat das alles so gut erklärt. Also ich fühle mich jetzt voll so, yep, ich weiß, was so passieren kann, wenn jemand stirbt. Aber gleichzeitig bleibt da ja immer noch, also für mich jetzt zumindest, so eine Machtlosigkeit dann in der Situation. Ja, also ich möchte eben nicht nur wissen, was dann passiert, sondern ich will auch was tun. Und deshalb bin ich jetzt auf dem Weg zu einem, haltet euch fest, Letzte-Hilfe-Kurs. Also Erste-Hilfe-Kurs, das macht ja irgendwie jeder, so für einen Führerschein und so, ne? Aber wie letzte Hilfe geht, das weiß doch fast niemand.
Man kann mehr ganz praktisch tun, als man denkt, ja?
Ich bin im Leipziger Hospiz Villa Auguste und das ist Manfred Hoffmann. Er arbeitet hier als Palliativpfleger und leitet den Kurs.
Und was kann man lernen? Typische Beschwerden und Sorgen am Lebensende. Praktische Hilfe, darum soll es vor allen Dingen gehen.
Solche Letzte-Hilfe-Kurse finden übrigens bundesweit statt. Wir haben euch eine Übersicht in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wir sitzen im Gartenhaus der Villa, sind so ein Dutzend Leute und einige erzählen ihre Geschichte. Entweder sie haben schon mal jemanden in den Tod begleitet und gemerkt, oh, ich bin überfordert, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und will es beim nächsten Mal besser hinkriegen. Oder sie sind jetzt gerade in der Situation, dass sie jemanden pflegen und begleiten.
Das Allerwichtigste ist das Dasein. Einfach Dasein. Ich habe also jetzt gerade mit einer Lebensgefährtin von einem Patienten gesprochen, die sagte, mein Lebenspartner haucht immer noch langsam, bleib hier. Das sind die einzigen Worte, die er noch kann. Und hält ihre Hand fest. Und wenn sie rausgeht, dann kriegt er wieder einen Schluck auf. Und wenn sie wieder sich hinsetzt und seine Hand hält, wird er ganz ruhig.
Oh, ey, die Story geht mir an die Nieren. Weil das halt meine größte Angst ist, im Leben wie im Sterben. Das hatten wir auch schon in der vorherigen Folge. Dieses Alleinsein, alleingelassen werden. Ich bin aber vor allem hier beim Letzte-Hilfe-Kurs, weil mich, naja, das Pflegerische interessiert. Was kann ich tun, damit sich die letzten Wochen, Tage, Stunden für die sterbende Person ein bisschen leichter anfühlen?
Ich will jetzt mal zeigen, wie man vorsichtig lagern kann, und zwar eine 30-Grad-Lagerung.
Es fängt schon an bei, wie liegt die sterbende Person? Kann sie sich vielleicht nicht mehr selbst bewegen, um ihre Position zu wechseln und sich zum Beispiel mal auf die Seite zu drehen?
Unter das Gesäß natürlich.
Ich habe mich freiwillig als Versuchskaninchen gemeldet und liege jetzt vor der Gruppe auf einem Tisch.
So, unter dem Oberkörper. Okay, wie liegt sich das?
Sehr bequem.
Ja.
Und Manfred Hoffmann demonstriert an mir eine Option zum Umlagern.
Einfach eine Bettdecke, längs rollen über den ganzen Körper.
Die Bettdecke zu einer langen Rolle zusammendrehen, neben die Person legen und die Person dann so halb da drauf lagern, sodass sie zwischen Seit- und Rückenlage liegt.
Dann gibt es noch eine ganz spezielle Geschichte. Das ist das Kangarooing. Das ist eigentlich aus der neugeborenen Medizin.
Es kann für die sterbende Person sehr tröstlich und auch körperlich beruhigend sein, wenn ich mich zu ihr ins Bett lege und sie mir auf die Brust lege und in den Arm nehme. Muss man sich aber natürlich auch mit wohlfühlen, denn es ist sehr intim. Und es gilt sowieso, wie eine Person im Leben war, so stirbt sie auch. Wenn ich also ein eher unkörperliches Verhältnis zu dieser Person hatte, dann muss ich jetzt nicht auf den letzten Metern anfangen rumzukuscheln. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen bei meinen Eltern und finde auch die Idee total schön, ihnen ein bisschen von dieser Geborgenheit geben zu können, die sie mir eben auch mein ganzes Leben gegeben haben. Für viele gehört zum Thema Nähe und Geborgenheit auch das hier.
Die Ernährung, das ist ein wesentliches Element, ja auch der Zuwendung von Angehörigen zu ihrem Liebsten. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann fehlt einem was. Ja? Dann kommt die Angst auf, lasse ich ihn jetzt verhungern oder verdursten.
Ja? Ja, genau. Und das käme mir so grausam vor.
Man muss eins sagen, der Mensch verhungert und verdurstet nicht, sondern er braucht es nicht mehr im Sterbeprozess. Ja? Er braucht nichts mehr zu essen, weil die Organe fahren alle runter.
Dadurch, dass die sterbende Person in der Regel immer weniger isst und immer weniger trinkt, wird der Mund immer trockener und es bilden sich Ablagerungen. Das fühlt sich für die Person nicht nur unangenehm an, es kann tatsächlich auch anfangen zu riechen und schlimmstenfalls zu Entzündungen führen. Deshalb
mit Wasser befeuchten den Schwamm.
Manfred Hoffmann hält ein Stäbchen hoch und vorne dran ist ein eckiges Schwämmchen, etwa 2 Zentimeter groß.
Also hier reingehen und die Mundschleimhaut hier vorne, also vor den Zähnen, und dann als nächstes die Zunge abreiben. Günstig ist, kein reines Wasser zu nehmen.
Sondern irgendwas Säuerliches mit reintun, also zum Beispiel Apfelschorle. Damit kann man nämlich den Speichelfluss anregen. Ja, und noch ein weiterer Tipp, den ich aber schon kannte, Eiswürfel mit Geschmack lutschen. Zum Beispiel auch gefrorenen Sekt oder gefrorenes Bier, wenn die Person das mag.
Danke.
Ich bin jetzt auf dem Heimweg. 4 Stunden Letzte-Hilfe-Kurs in der Villa Auguste sind vorbei. Und ich horche die ganze Zeit in mich rein. So, Dani, fühlst du dich jetzt irgendwie besser gewappnet, eines Tages deine Liebsten zu begleiten, wenn die mal sterben? Also es ist gut, irgendwie jetzt ein bisschen besser Bescheid zu wissen, was passiert, was ich machen kann. Aber meine Angst vor dem Tag, an dem zum Beispiel meine Mama stirbt oder mein Papa... Oh nee, also die ist null kleiner geworden.
Übrigens, wenn ihr all das besser verstehen wollt, ja, wo Gefühle herkommen, wie zum Beispiel Angst oder auch, wie wir mit Abschied und Trauer irgendwie halbwegs umgehen können, dann hört unbedingt mal rein bei Wie wir ticken, dem Psychologie-Podcast vom BR und SWR. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert gibt's dann einen Deep Dive in unsere Psyche und ihr kriegt praktische Tipps für euer Gefühlsleben. Jeden Mittwoch neu bei Wie wir ticken, exklusiv in der ARD Audiothek. Und den Link dahin, den packen wir euch natürlich in die Podcast-Beschreibung.
Weil du jetzt gefragt hast, ich habe auch noch Angst, dass Menschen sterben, die ich liebe, total. Also ich bin auch nicht bereit zu sterben. Ich weiß auch nicht, was danach kommt. Das macht mir auch manchmal Angst. Und das ist aber, glaube ich, auch nicht das Ziel, die Angst zu verlieren, sondern mit der Angst umzugehen.
Ich bin in Berlin und laufe über den Dorotheenstädtischen Friedhof in Mitte. Hier liegen ganz schön viele Promis. Bertolt Brecht, Johannes Rau, Wolfgang Herrndorf. Und bei mir ist Sarah Benz.
Ich arbeite in Berlin als Bestatterin, als Trauerbegleiterin und als Dozentin. Wir machen gerade auch viele Lesungen mit unserem Buch, was wir geschrieben haben. Das heißt Sarggeschichten, warum selbstbestimmte Abschiede so wichtig sind.
Zu dem Buch gibt's die Sarggeschichten auch als kleine Filme auf YouTube. Verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Es geht da um Fragen wie... Wie geht gutes Sterben?
Guck mal, da hat jemand unterschrieben auf seinem Grab. Das finde ich zum Beispiel auch ganz schön, mal so mit der eigenen Unterschrift.
Ich bin mit Sarah Benz unterwegs, weil ich denke, der Tod ist ihr Job. Also muss sie ja irgendwie ein professionelles, entspanntes Verhältnis zu ihm haben. Und vielleicht kann sie mir davon ja ein bisschen was abgeben.
Also ich würde alle Menschen ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen, was sie selber sich wünschen würden für den Tod von anderen und auch für ihren eigenen Tod. Und dann kristallisieren sich, glaube ich, so Dinge raus, wo man sagt, oh, das ist mir egal, das könnt ihr mal machen, wie ihr wollt. Aber das ist mir wichtig. Und dann darüber sprechen. Sprechen, mit Leuten reden, die dann da sind, die das dann machen. Ne? Und das muss auch nicht ein todernstes, 2-stündiges Gespräch sein, nachdem man dann irgendwie sich nicht mehr wiederfindet, weil man so erschöpft ist. Sondern es kann auch einfach zwischendurch sein, dass man irgendwie durch seinen Schrank sich gräbt und sagt, oh Mensch, das Kleid, das mochte ich immer sehr gerne. Also das kannst du mir ruhig mal anziehen, wenn ich tot bin.
Das ist eigentlich der ganze Trick, sagt Sarah Benz. Einfach reden.
Wissen deine Eltern, ob sie verbrannt werden wollen oder erdbestattet?
Ich habe noch nie drüber geredet.
Oh, siehst du, das wäre doch vielleicht mal so die erste Frage. Die ist ja auch noch sehr nüchtern.
Ja.
Und es ist auch okay, das nicht zu wissen. Also es ist, es muss ja auch passen.
Ja, ja.
Ey, ich vermeide es seit Jahren, das Thema bei meinen Eltern anzuschneiden, weil ich Schiss habe, dass es so wirkt, als würde ich sagen, ja Leute, also, ihr habt ja nicht mehr lange, ne? Dann wollen wir mal. Aber gleichzeitig, ja, der Schlaganfall meiner Mama hat mir doch gezeigt, wie schnell es gehen kann. Und ich wäre komplett ahnungslos gewesen.
Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wenn ihr nichts zu sagen habt, dann sagt ihr das halt, nö.
Okay, ich mach das jetzt. Oh Mann, ey, aber es ist schon eine Überwindung.
Also, ich würde gerne mit euch darüber reden, wie ihr mal irgendwie, wie ihr sterben wollt, was nach eurem Tod passieren soll, sowas alles. Weil darüber haben wir ja noch nie geredet, oder?
Das stimmt, haben wir noch nie angesprochen.
Ja, ich fange mal mit den einfachen Sachen an. Habt ihr eine Patientenverfügung?
Nee, die haben wir nicht.
Schon mal drüber nachgedacht?
Ehrlich gesagt auch noch nicht.
Okay. Gibt es irgendwas, was Dennis und ich wissen sollten? Also zum Beispiel bestimmte Musik, die ihr vielleicht hören wollt oder ein Lieblingsessen, das ihr gern noch mal hättet oder so, weil man weiß ja nicht, ob ihr euch dann in den letzten Tagen oder so noch verständigen könnt. Also gibt es was, was wir wissen sollen, wenn wir Einfluss haben?
Über Lieblingsessen oder so habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, aber Gedanken gemacht über die Trauerfeier.
Okay.
Das sollte nicht so dieses Obligatorische sein, dass die Orgel spielt, immer diese gleichen Lieder, die auf jeder Beisetzung gespielt werden. Das sollte ein bisschen was anderes sein. Und zwar das, was mir so gefällt.
Oh Gott, Chris Roberts.
Bitte Peter Orloff.
Ja, genau. Nein, aber was schwebt dir denn da so vor?
Herbert Grönemeyer, Der Weg.
Oh, das ist aber auch ein Tränendrücker.
Das ist ein Tränendrücker, ja. Oder Simon & Garfunkel haben wir auch schon mal erlebt.
David Bowie, Life on Mars.
Ja,
super, Papa.
Das wäre was für Papa. Locker flockig, keine schwarzen Anzüge, keine Krawatten. Ja, und wenn, dann will ich auch verbrannt werden. Und so ein kleines Wiesengrab, einfach ein kleiner Stein und fertig.
Und
auf dem Stein steht dann hier, ruht der weltbeste Schreiner Deutschlands. Und das reicht.
Und am Ende, ja, am Ende haben wir einfach ein richtig schönes, offenes Gespräch, bei dem wir auch lachen und in dem meine Aufregung ruckzuck verfliegt. Was bleibt, ist dieses warme Gefühl von, okay, wir wollen auch dann zusammen sein, wenn es auf die letzten Meter geht.
Am coolsten wäre ja auch eigentlich, wenn das so voll egal wäre, weil man sich dann so im Himmel wieder sieht oder so. Und Oma und Opa Hermann sind alle da. Das wäre ja eigentlich eher am entspanntesten.
Ja, daran glaube ich auch.
Echt?
Ja.
Ach krass, okay. Cool, ja, dann ist ja alles chillig.
Oh, wenn ich das wüsste, ja? Wenn ich wüsste, dass ich die schon alle irgendwann mal wiedersehe, dann könnte ich so viel entspannter auf den Tod zugehen. Und es gibt ja Menschen, die sagen, gute Nachrichten, genau das passiert. Es geht weiter. Unser Geist, unsere Seele, unser Bewusstsein ist unsterblich. Das ist die Überzeugung vieler Menschen, die mal eine Nahtoderfahrung gemacht haben.
Es ist ein Gamechanger, wenn man so sagen will. Den Tod gibt es nur anatomisch.
Was ist wissenschaftlich dran an Nahtoderfahrungen? Geben sie uns wirklich Hinweise darauf, was nach dem Tod kommt? Oder verarschen wir uns damit einfach nur selbst, weil wir solche Geschichten als Trost brauchen, um irgendwie halbwegs mit dem Tod klarzukommen? Genau darum geht es in Folge 3 von Meine Challenge – Besser sterben. Nächsten Freitag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns gerne euer Feedback oder eure Fragen an challenge@mdr.de. Dankeschön fürs Zuhören an euch und Dankeschön an Max Fallert, Thomas Jehn, Peggy Grunwald und Carsten Möbius, das Team hinter dieser Folge. Bis bald, Leute. Tschüss.
Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.